So, liebe Geschwister, ich darf euch alle, Sie alle recht herzlich grüßen. Ich freue mich, dass wir uns hier neu sortieren können, nachdem zwei Wochen keine Bibelstunde war. Einmal war ich zur Evangelisation, dann war die Karwoche, aber jetzt dürfen wir neu an ein Thema herangehen, das ganz spannend ist, an einen der großen Propheten des Alten Testamentes. Wir werden uns mit dem Jeremia beschäftigen und werden heute in dieser Stunde einen Schwerpunkt legen auf die Berufung. Das ist auch das erste Kapitel des Jeremia-Buches, wo es detailliert uns geschildert wird, wie Jeremia berichtet wird. Wir werden diesen Text betrachten gleich nachher. Ich möchte aber beginnen mit einer kurzen Andacht, und weil das ganze Thema des heutigen Abends Berufung ist, habe ich eine Berufungsgeschichte herausgeholt aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 9, die Verse 10 bis 12, die Berufung des Hananias zu einem besonderen Dienst. Da möchte ich einige Punkte zu sagen. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt hier wieder versammelt sein dürfen, in deinem Haus, in deinem Gemeindesaal, als deine Gemeinde, unter deinem Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du deine Gemeinde segnen wollest, dass du uns segnest, Herr, durch dein Wort, dass du uns begegnest jetzt in dieser Andacht, aber auch nachher in der Wortbetrachtung, Herr, und dass du bei uns bist, wenn wir auf dein Wort hören, und dass du uns ansprichst in unserer Situation. Danke, dass wir wissen, dass du das tun wirst. Dafür loben und preisen wir dich und geben dir die Ehre. Amen. Berufen sein, so habe ich diese kurze Andacht überschrieben. Drei Punkte, wie so häufig. Erstens, berufen sein heißt, persönlich angesprochen zu werden. Zweitens, berufen sein heißt, eine Aufgabe zu haben. Und drittens, berufen sein heißt, sich zur Verfügung zu stellen. Berufen sein. Das Erste, berufen sein heißt, persönlich angesprochen zu werden. Berufen, das macht ja schon dieses Wort klar, da wird jemand persönlich ganz genau angesprochen in seiner Situation. So eben hier in Damaskus, da ist ein Jünger und er wird von dem Herrn berufen zu einem ganz besonderen Dienst, und er darf die Stimme des lebendigen Gottes ganz persönlich hören: Hananias, da wird er angesprochen halt, nicht? Eine ganz persönliche Anrede an diesen Menschen. Wenn wir die Bibel lesen und die Berufungsgeschichten so ein bisschen uns vor Augen führen, so erleben wir das immer wieder, dass die Menschen persönlich angesprochen werden, halt nicht der Samuel, der gerufen wird, halt nicht, dass er es gar nicht zuordnen kann, wer ihn da ruft, nicht immer erst zu dem Eli hinläuft, nicht die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, halt nicht persönlich angesprochen, halt nicht mit Namen gerufen, halt und gerufen worden sind zu einer besonderen Aufgabe, persönliche Ansprache. Jetzt ist es so, dass Gott heute nicht mehr so häufig durch was Besonderes spricht. Das kann Gott immer noch tun. Es ist nicht der normale Weg wie im Alten Bund, wo es auch noch keine Bibel gab, sondern wir erleben das auf andere Weise. Wir lesen die Bibel, die Dinge bestätigt, oder wir hören andere Menschen, die uns etwas sagen, halt, wo wir spüren, hier sind wir persönlich angesprochen. Hier sind wir gemeint. Das ist der Mund eines anderen Menschen. Oder als ich damals die Anzeige gelesen habe, um das jetzt von meinem nichtigen Leben zu sprechen, aber die Berufung in dieses Pfarramt hier in Martini, als ich damals diese Anzeige las, hier wird ein Pfarrer gesucht. Das war in einem Prozess, wo ich eigentlich in meiner alten Gemeinde noch vieles noch viel stärker festmachen wollte und da in einen intensiven Gebetsprozess gegangen bin, wo ich so dankbar war um das, was jetzt möglich war, aber auch gesagt hatte: Herr, wenn es nicht sein soll, nicht, dann machst du die Türen zu. Nicht? Und dann kam diese Anzeige, wo ich ganz klar gemerkt habe: Das bist du. Das war so klar, und wo der Herr das in dem weiteren Gehen, in dem Prüfen immer wieder bestätigt hat. Und ich habe dann ja viele Hürden auch aufgebaut in diesem Wahlverfahren, wo ich mal gesagt habe: Ja, Herr, aber wenn die mich in Bremen lassen müssen, dann komme ich nicht halt nicht. Und wenn das nicht ist, dann komme ich auch nicht. Und das nicht ist, so nach dem Motto, also das muss dann auch noch alles so sein. Und wie das alles klar war, irgendwann war das nicht mehr so. Es war ganz klar, das bin ich persönlich angesprochen. Das war jetzt nicht irgendwie eine übernatürliche Sache, wo ich sage, die Stimme Gottes hätte mich da im Siegerland erreicht, sondern über diesen Weg, aber ganz klar zu spüren, Gott spricht mich persönlich an, für diesen Dienst. Berufen sein heißt persönlich angesprochen. Und das wissen Sie auch, das wisst ihr auch aus euren Erfahrungen. Das ist jetzt nicht nur meine Berufung hier nach Martini, das war auch meine Berufung, das Pfarramt in Siegen halt. Das war auch meine Berufung damals als Jungscher-Mitarbeiter. Ich will das gar nicht so hoch aufhängen, als nur Pfarrer berufen werden. Das war ganz klar. Also ich weiß noch, ich habe eine Bibelarbeit gehört, als ich damals jung im Glauben war, zum Thema Mitarbeiterschaft und Glied am Leib Christi sein, nicht? Und nächsten Sonntag in der Kirche hat dann der Pfarrer vorgelegen, ja, und vom CVM, da brauchen wir noch Helfer. Das hat so reingehauen, wo ich gesagt habe, ja, das ist ja genau für die Jungscher, ja, das war es einfach. Ich habe genau gemerkt, hier bin ich gemeint. Der Geist Gottes zeigt, hier bin ich gemeint, persönlich angesprochen. Und so funktioniert Berufung halt, nicht nur bei dem Hananias, sondern auch bei uns. Wir werden persönlich angesprochen, persönlich angesprochen. Das ist das Erste. Berufen sein heißt, persönlich angesprochen zu werden. Und ich hoffe, ihr habt das alle schon erlebt. Und ihr fragt Gott auch immer wieder, dass er euch wirklich anspricht, dass man wirklich sagt, ja, dann zeigt mir, was dran ist, dass ihr euch dann wirklich auch gebrauchen lasst. Und zwar für eine ganz besondere Aufgabe. Und das ist das Zweite. Berufen sein heißt, eine Aufgabe haben. Das heißt, der Herr dieser Welt ruft uns in den Dienst und er umreißt auch ganz klar, was die Aufgabe ist. In diesem Fall ist das hier bei dem Hananias klar, da sagt der Herr, steh auf, geh in die Straße, die die gerade heißt, in das Haus, frag nach dem und dem Mann und Folgendes ist mit dem passiert. Also der kriegt es also en Detail erklärt, das ist jetzt der Arbeitsauftrag, zu dem du berufen bist, das ist die Aufgabe, die du hast. Und das ist ganz häufig so, dass der Herr das macht, dass er ganz klar sagt, tue dies, tue jenes. Wenn wir jetzt den Propheten Jeremia lesen, da werden ganz viele Dinge ganz klar gesagt, wo er weiß, was zu tun hat, wo er hingeschickt wird, wo er Dinge zu tun hat, nicht? Wo ganz klar die Aufgabe umrissen ist. Eine Berufung heißt immer auch, dass man eine Aufgabe hat. Das ist ganz klar. Also das gibt es jetzt nicht im luftleeren Raum, dass man sagt, ich mache dich jetzt zum Pastor, aber so richtig weiß ich gar nicht, wo ich dich einsetzen soll. Sowas gibt es beim Herrn nicht, sondern der bindet das genau auch an eine ganz konkrete Situation oder als Jungscher-Mitarbeiter oder als Beter, wo auch immer. Der führt ganz genau auch in die jeweiligen Aufgaben hinein. Und wenn man nur einigermaßen mit offenem Ohr und betenden Händen durchs Leben geht als gestandener Christ, da wird man nicht nur seine Berufung hören, sondern wird man immer wieder auch merken, wo ganz konkrete Aufgaben einem zugeteilt werden, wo ganz klar ist, das ist jetzt die Sache, die ich haben möchte. Nicht immer schmecken einem diese Dinge. Das ist dann auch mal eine Frage halt. Also das passte dem Hananias ja auch nicht. Im folgenden Duktus wird ja nur erzählt, wie er dann Widerspruch einlegt, sagt, also das war jetzt ein Fehler bei dir, das ist jetzt nicht in Ordnung gewesen. Aber Gott beruft ganz klar einfach auch zu einer Aufgabe halt, nicht zu sagen, das ist jetzt dran, da brauche ich dich mit deinen Gaben, mit deinem Leben, mit deinen Händen, mit deinen Füßen, mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deiner Liebe, mit deinem Gebet, was immer es auch ist halt. Berufen heißt, eine Aufgabe zu haben. Das heißt, wenn der Herr uns ruft, dann nicht in den luftleeren Raum hinein, so nach dem Motto, für die und die Dinge stünde ich ja bereit, aber alles andere mache ich nicht. Es gibt ja diese lustige Geschichte, die habe ich schon mal erzählt, nicht von so einem amerikanischen Pastor, der in der Gebetsgemeinschaft hört, wie ein Bruder immer betet, ja, Herr, gib mir eine Aufgabe, was ich machen kann halt nicht. Und nachdem er das dreimal gebetet hat, geht dann dieser amerikanische Pastor hin und sagt, ja, lieber Bruder, bei uns in der Gemeinde müssten die Kirchenbänke renoviert werden, du bist doch Tischler, das wäre doch eine Sache für dich. Und in der nächsten Gebetsgemeinschaft bittet der Herr, gib mir bitte eine Aufgabe, aber nicht die Renovierung der Kirchbänke halt. Also das tut der Herr schon ganz deutlich, wenn wir den bitten, dass der uns wirklich die Aufgaben auch zueignet halt. Und das ist das Tolle. Und wenn er das tut, da möchte ich euch Mut zu machen, wenn immer der Herr euch das zeigt, dann folgt dem nach, dann tut das, dass er wirklich dann auch diese Aufgabe wahrnimmt. So wie der Hananias, und das ist das Dritte, berufen sein heißt, sich zur Verfügung zu stellen. Also ihr geht ihr der Ruf an Hananias und dann sagt er, hier bin ich, hier bin ich. Haken beieinander geschlagen, jetzt kann es losgehen halt, nicht? Das meint dieses, hier bin ich übrigens auch bei Samuel immer wieder, das ist ja diese Antwort, die ganz viele Männer der Bibel gehen, wenn sie berufen werden, immer, hier bin ich halt, nicht? Hier bin ich, sende mich, Jesaja sagt halt nicht. Das ist wichtig halt, sich zur Verfügung zu stellen, denn das ist ganz wichtig, Gott zwingt uns nicht in die Aufgaben hinein. Gott beruft uns. Er hat uns auch auserwählt und ausersehen, das werden wir auch gleich nochmal in der Wortbetrachtung sehen, zu unseren Diensten. Er hat einen Plan mit unserem Leben, er hat einen Masterplan, aber er zwingt uns nicht hinein. Er ruft uns in unsere Aufgaben hinein, in das Vorherbestimmte, aber er zwingt uns nicht hinein, sondern lässt uns auch die Freiheit, Nein zu sagen. Aber das ist etwas ganz Wichtiges. Ein gesegnetes Leben ist mein Leben dann, wenn ich den Ruf Gottes nicht nur angenommen habe, sondern dass ich wirklich sage, mich auch zur Verfügung zu stelle. Dass ich sage, hier ist mein Leben, hier ist meine Zeit, hier ist mein Geld, hier ist meine Familie. Bitte Herr, sei du der Herr darüber. Und zwar nicht nur im mündlichen Bekenntnis, sondern dass ich da wirklich auch bereit bin, das in der Tat umzusetzen und mich dann wirklich auch in Bewegung setzen zu lassen, mit allem, was das kostet. Der Mann, den wir jetzt betrachten werden, Jeremia, hat das ganz, ganz schwer erleben und erfahren müssen, was das heißt, sich zur Verfügung zu stellen. Wir denken dann ja manchmal so nach dem Motto, naja, dann wird alles noch besser, nicht? Dann läuft die Ehe noch besser und dann wird der Verdienst immer mehr und die Gesundheit umso intensiver. Aber das Gegenteil ist bei Jeremia der Fall. Das heißt nicht, dass dieses Leben nicht gesegnet ist. Dieser Mann ist 2.500 Jahre tot und wir sprechen über diesen Mann. Das ist ein ganz wichtiger Mann für mein Leben, dieser Jeremia. Ein ganz großer des Glaubens halt, nicht? Aber das, was er in dem zur Verfügung stellen sich dann hat dann kosten lassen müssen, das ist ganz, ganz intensiv. Und doch ist etwas ganz Wichtiges, wozu ich immer wieder Mut machen möchte, wenn ihr klar hört, dass Gott euch angesprochen hat, dass er euch berufen hat zu einem Dienst, zu einer Aufgabe halt, nicht? Dann stellt euch zur Verfügung und ihr werdet sehen, egal was passiert, in letzter Konsequenz werdet ihr gesegnet sein. Berufen sein, 3 Punkte aus dieser Geschichte des Hananias. Berufen sein heißt, persönlich angesprochen zu werden. Zweitens, berufen sein heißt, eine Aufgabe zu haben. Und drittens, berufen sein heißt, sich zur Verfügung zu stellen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Herr Heiland, da wollen wir dir von Herzen Dank sagen, dass du Männer und Frauen berufst zu deinem Dienst, dass dir es wohlgefällt, mit uns dein Reich zu bauen. Und danke, dass du uns auch berufen hast, dass du uns nicht nur gerufen hast ins Leben hinein, sondern dass du uns auch deinen Geist gegeben hast, dass wir dich erkennen durften, dass wir deine Jünger und Jüngerinnen sind, Herr. Und dass du uns berufen hast zum Dienst, dass wir Dienst tun dürfen, dass du uns für wert und würdig erachtest, an diesem ewigen Rettungswerk teilzuhaben. Dafür loben und preisen wir dich. Und wir bitten dich dafür, dass du uns immer wieder deutlich zeigst, was unsere ganz konkreten Aufgaben sind, kurz-, mittel- und langfristig, aber dass du uns auch immer wieder ein bereitwilliges Herz schenkst, das sich immer wieder zur Verfügung stellt. Wir wollen dich jetzt bitten für diesen Abend, aber auch für die gesamte Jeremia-Einheit, dass du bei uns bist, dass du uns segnest und dass du uns ansprichst, Herr. Amen. Ich möchte gerne singen mit euch und Ihnen das Lied 203. Du hast uns, Herr, gerufen. Du hast uns, Herr, gerufen und wir wollen singen die Liedstrophen 1 bis 3. Und 6, 1 bis 3 und 6. Du hast uns, Herr, gerufen, 203, 1 bis 3 und 6.
Liebe ist, er hat mit seinem Leben. Gottes Liebe ist. Bleib bei uns heute und morgen, wenn Jesus Christ. Bleib bei uns heute und morgen, wenn Jesus Christ.
Danke, Stefan, für die Begleitung. Ja, ich habe Ihnen hier unter Punkt 2 auf den Arbeitszetteln aufgeschrieben, was so in den nächsten 8 Stunden auf uns zukommt. Ich habe das erstmal auf 8 Stunden konzipiert. Kann sein, dass die ein oder andere noch dazukommt. Wir werden heute, wie gesagt, beginnen mit der Berufung Jeremias, werden uns dann in der nächsten Stunde mit dem Buch Jeremia, mit dem Aufbau und den wesentlichen Einheiten dort beschäftigen, dass wir mal schauen, was wird da überhaupt drin erzählt. Es sind ja 52 Kapitel, sehr umfänglich halt. Werden dann als drittes über das Leben Jeremias, über den wir doch sehr viel wissen, mehr als über viele andere Propheten halt, da einfach mal schauen, so die Biografie betrachten in der dritten Stunde. Werden dann mal den gesamten sehr spannenden historischen Hintergrund des Jeremia-Buches und des Jeremia-Lebens schauen. Das geht so über ja fast 5 Jahrzehnte, seine Wirkung halt so von 630 etwa an bis 587. Da ist vieles passiert. Die Assyrer werden abgelöst, die Babylonier werden immer stärker, die Babylonier schließlich erobern ja Jerusalem, er wird verschleppt. Es ist ganz interessant, was da auch weltgeschichtlich passiert ist in diesem Kontext, der sich auch immer wieder in den Dingen niederschlägt, wenn wir die Texte lesen. Wir werden in der 5. Stunde dann etwas machen über die Konfession Jeremias. Ich hatte ja vor einigen Wochen mal gepredigt über eine der Konfessionen, also über diese Leidenstexte, die deutlich machen, also was dieser Jeremia erlitten hat, alles ganz furchtbares Elend, das aber ganz klar zur Sprache kommt, also wo die Bibel überhaupt jetzt nicht die Decke drüber legt, so nach dem Motto, dürfen wir nicht drüber sprechen, sondern mit einer großen Offenheit das kennzeichnet. Wir werden uns dann mit 2 wichtigen Themenkomplexen in der 6. und 7. Stunde beschäftigen. Einmal mit dem angekündigten Gericht über Juda, das weite Bereiche abdeckt seiner Verkündigung, aber auch das Gericht über die Fremdvölker, auch das sind ganz spannende Texte. Man muss nur den richtigen Blick auch darauf haben. Wenn Sie die Bibel schon mal von A bis Z durchgelesen haben und darauf gestoßen sind, dann ist manches vielleicht nicht ganz so erquicklich. Wenn man dann so diese Texte liest und Völker, die man gar nicht kennt und da wird erzählt und man blättert so weiter, denkt, hoffentlich bin ich bald bei den Evangelien, da passiert wenigstens was, das kann ich verstehen. Aber auch hier steckt eine Menge an Theologie drin, das wollen wir so ein bisschen heben. Und dann wollen wir uns so mit der finalen Katastrophe 587 beschäftigen, der Katastrophe für die Israeliten schlechthin, die auch immer wieder angekündigt wird, der Untergang Jerusalems, Zerstörung des Tempels, all diese Dinge, die auch hier in dem Buch ausführlich geschrieben werden, halt, das soll dann den Abschluss letztlich bilden. Das jetzt erstmal so die vorläufige Einteilung, um dieses Buch Ihnen nahe zu bringen. Ich möchte Ihnen Mut machen, also wenn wir uns jetzt schon damit beschäftigen, lesen Sie es einfach mal so zu Hause durch, dass Sie ein bisschen reinkommen, dass Sie so die Texte so ein bisschen sehen einfach, dass man schon mal so ein bisschen Hintergrund hat. Je mehr Sie wissen, das ist ja dann auch so eine Erkenntnis, nicht so ein hermeneutischer Zirkel. Je mehr Sie wissen, desto mehr können Sie auch verstehen, vielleicht von dem, was ich erzähle. Von daher also Empfehlung, lesen Sie es einfach. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung halt. Aber Sie werden umso mehr davon haben, wenn Sie so ein bisschen tiefer drin sind und dazu gucken. Ja, heute, wie gesagt, Berufung des Jeremias. Damit beginnt dieses Buch. Wir werden gleich auch den Anfang des Jeremia-Buches betrachten. Möchte aber vorher noch einige Dinge allgemein zur Berufung sagen und so ein bisschen hineinnehmen. Das, was die Bibel meint und was so allgemeine Dinge in der Bibel sind. Für das deutsche Wort Berufung finden wir im Hebräischen das Wort Kara und im Griechischen das Wort Kaleo. Beide heißen so viel wie rufen, nennen, herbeirufen. Herbeirufen. Interessant dabei ist, dass das griechische Wort für Gemeinde, Ekkalesia, also Kaleo, herausrufen, die Herausgerufenen, die Berufenen letztlich auch heißt. Nicht? Also das ist wichtig für Gemeinde. Wenn da der griechische Urtext heißt, die Berufenen, die Herausgerufenen, dann sagt das ganz wirklich ganz viel über die wirkliche Kirche. Wirkliche Kirche oder Kirche ist nicht das, wo einer treu seine Kirchensteuer bezahlt und auf der Lohnsteuer steht evangelisch, sondern Kirche ist dort, wo jemand den Ruf Gottes erfahren hat, wo er herausgerufen ist aus dem Verlorensein zum Gerettetsein. Der ist dann Kirche. Kirche ist ja auch so ein griechisches Wort oder kommt vom griechischen Wort Kyrieike, zum Herrn gehören, zum Kyrios gehören. Kyrieike, Kirche, zum Herrn, Kyrios, kommt zum Herrn gehören. Und wenn ich zum Herrn gehören bin, bin ich eben aus dieser Welt draußen herausgerufen, zum Herrn dazugeführt. Und das ist so die allgemeine Berufung, die eben auch über unser aller Leben steht. Also wenn ich so eben erzählt habe, Mensch, ich bin berufen zum Pastor in St. Martini, dann ist das schön und gut, aber das ist nur irdisch. Meine große Berufung besteht darin, dass ich berufen wurde, von diesem Gott herausgerufen wurde, vom Verlorensein zum Gerettetwerden. Und das ist für euch alle so, nicht? Ihr seid berufene Menschen, ihr wart tot und seid herausgerufen worden aus Sünde, Tod und Verderbnis zum ewigen Leben halt, nicht? Das ist die große allgemeine Berufung, die über eurem Leben steht halt. Das ist das, was Gott tut. Er beruft zu verschiedenen Dingen. Er ruft zum Glauben hin, er ruft in die Gemeinschaft zu ihm hinein, aber er beruft eben auch zu besonderen Diensten. Also das ist das ganz Große. Er ruft zum Glauben an ihn, das ist das ganz Große, in die Gemeinschaft mit ihm, und das gilt für uns alle. Aber dann gibt es eben die Spezialaufträge, so besondere Aufträge. Und das ist das, womit wir uns jetzt gleich auch beschäftigen werden. Wenn der Jeremia berufen wird, der kriegt einen Spezialauftrag, der wird in das Prophetenamt berufen. Aber es ist wichtig, dass die Bibel, wenn sie von Berufung spricht, eben auch diesen größeren Rahmen kennt, in den wir alle hineingestellt sind. Allerdings ist das auch die Wahrheit, wenn wir berufen sind als Glieder am Leib Christi, das ist ja dann auch wiederum in der Natur dieses Bildes, wenn wir Glieder am Leib werden, dazu berufen sind, haben wir natürlich als Glieder auch eine Funktion. Und jeder, der Christ geworden ist, hat eine Aufgabe im Reich Gottes. Und das ist das ganz Spannende, immer wieder zu schauen, was denn meine Aufgabe im Reich Gottes ist, zu der mich Gott berufen hat. Nicht das, was ich möchte, sondern wozu der mich Gott berufen hat und in die er mich hineingestellt hat. Ich sage das ja immer wieder, das sind so die vier Fragen, die ich abkläre. Erste Frage bei einem Menschen: hast du die Sache mit Jesus klar, bist du wiedergeboren? Ja, nein, sagt einer, nein, dann brauche ich mit den anderen Dingen gar nicht zu sprechen. Sagt er, ja, kommt der Nächste, nicht? Ist deine Aufgabe im Reich Gottes klar? Das ist die zweite Aufgabe. Ist deine Aufgabe im Reich Gottes klar, nicht? Mit Leuten zu sprechen. Toll, dass du wiedergeboren bist, aber vielen Leuten musst du sagen, ihr habt eine Aufgabe. Wie? Hat mir keiner gesagt. Jawohl, jeder hat eine Aufgabe. Wenn du Christ bist, Christin, hast du eine Aufgabe halt, nicht? Und wenn du die noch nicht hast, spannend, gucken, was ist denn meine Aufgabe, nicht? Da gibt es so viele Aufgaben. Ich sage jetzt nicht, also wir müssen jetzt alle, also Martini mal, das ist, da muss man gucken, wo das ist. Für den einen ist es der Nachbar, der da ist. Für den anderen ist es ein Gebetsdienst, den man zu tun hat. Der andere darf sich handwerklich in die Gemeinde einbringen. Ein anderer soll in der Jungschar mitarbeiten. Ein anderer hat die Aufgabe im Kirchenvorstand und. Das ist also so viel, das ist wunderbar. Aber jeder Christ hat eine Aufgabe, nicht dienender Christ, den gibt es nicht halt, nicht? Wie gesagt, das ist die zweite, jeder hat eine Aufgabe. Dann kommt das dritte, nicht? Bist du brennend bei deiner Sache? Und das vierte, bist, hast du deinen Stolz unter Kontrolle, nicht? Das sind die vier Fragen, die ich mit Leuten abkläre, nicht? Auch das zu sagen, wenn du eine Aufgabe hast, die wird dann mit aller Intensität gemacht, egal was es ist, mit aller Intensität. Wenn der Herr gesagt hat, das ist jetzt deine Aufgabe, der Gebetsdienst oder deine Mitarbeiterschaft hier in der Kinderstunde halt, nicht? Oder das Kümmern um meine Nachbarin. Wenn es der Herr gesagt hat, wenn du damit geadelt worden bist, nicht? Dann mit aller Intensität den Dingen da was tun und nichts drauf einbilden, wie gesagt, nicht stolz werden, sondern dankbar dafür sein, dass man diese Aufgabe macht. Und dazu beruft Gott Männer und Frauen. Und das ist zu diesen Spezialaufträgen ganz interessant, dass die Bibel, dass diese Berufungsgeschichten weiten Raum einnehmen. Also die werden immer wieder ganz explizit berichtet und sehr detailliert geschildert. Bei Abraham. Sonntag werde ich überall über die Losung, ist dann Abraham 12,2, nicht die Berufungsgeschichte des Abrahams. Der Mose, kennen wir alle diese wunderbare Geschichte, nicht? Da 2. Mose 3, werden wir gleich nochmal Bezug nehmen, nicht? Was das für eine lange Litanei ist. 2 Kapitel, die Berufungsgeschichte, bis der schließlich losgeht. Samuel, die Berufung von Saul, nicht? Was ist das, eine Geschichte? Der sucht die Eselin und findet das Königtum halt, nicht? David, auch das ausführlich berichtet, nicht? Wo da sein Vater die anderen Söhne antreten lässt und keiner ist es halt. Und dann der 8., mit dem geht es weiter los. Die Berufungsgeschichte Jesajas, nicht? Jesaja 6, nicht? Also dieses gewaltige Kapitel mit der Thronvision halt, nicht? Jetzt Jeremia, die Berufung des Petrus, Fischzucht des Petrus, nicht? Was ist das für eine Geschichte? Lukas 5 halt, nicht? Matthäus, Paulus haben wir eben gelesen. Das sind ganze Kapitel, die das erzählt werden. Ganz tolle Geschichten, diese Berufungsgeschichten. Und das ist jetzt nicht mehr das Einzige. Also das ist, die Bibel legt da viel Wert darauf, Gott legt viel Wert darauf, dass er uns das deutlich macht, vor Augen stellt halt, nicht? Dass Männer berufen werden halt in den Dienst herein, dass er selber diesen Ruf ergehen lässt und sagt, du Saul, du Samuel, du Jeremia, du Petrus, du Mann, du, mir nach. und folgende Aufgabe kriegst du zugeteilt halt, nicht? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist nicht nur beschränkt auf die Männer und Frauen der Bibel, das gilt auch für unseren Dienst, was ich eben gesagt habe halt, nicht? Man wird von Gott persönlich angesprochen halt, nicht? Er stellt in den Dienst, er beruft. Ich habe hier aus unserer Gemeindeordnung formuliert halt, nicht? Dass Gott eben derjenige ist, der beruft und seine Diener einsetzt. Im Formular zur Einführung des Pastors in St. Martini heißt es, das ist die erste Frage, lieber Bruder, dann wird der Name des Pastors gesagt, vor Gottes Angesicht und vor dieser Gemeinde frage ich dich, bist du überzeugt, dass Gott dich durch die Gemeinde zu diesem Dienst als Pastor berufen hat? Bums, dann musst du ja sagen, dann ist es dran, dann musst du wirklich sagen, Farbe bekennen. Ist das oder ist das nicht? Und dann kommt erst, bist du, glaubst du, dass alles, was in der Schrift steht, glaube ich, ist die nächste Frage halt nicht, wahres Wort Gottes ist. Und dann willst du auch alles so machen, das ist das dritte halt, wie es in der Gemeindeordnung steht halt, willst du sie befolgen halt nicht. Aber das erste ist erstmal zu sagen, das muss erstmal in der Abfolge gesagt werden hier, bist du davon überzeugt, wenn du neu Pastor, dass du wirklich, nicht, dass du wirklich vom Herrn hier reingesetzt bist oder machst du das nur, weil das so eine tolle Kirche ist, die Gemeinde so super ist, Kollektenzahlen stimmen oder weiß der Kuckuck aus welchen Gründen halt. Nichts von all dem, das musst du klar sagen und da musst du im Herzen dabei sein. Das haben wir auch, wie gesagt, in unserer Gemeindeordnung festgezogen, zu sagen, wirklich die Verantwortung gegenüber dem Allmächtigen, dass man weiß, jawohl, er hat berufen. Und das ist tatsächlich auch so. Jeder Pfarrer, der in der gläubigen Gemeinde als gläubiger Mann Pfarrer wird, der wird zwar in irgendeiner Form gewählt von einem Presbyterium, einem Kirchenvorstand, von einem Konvent oder wer auch immer, aber letztlich ist er eingesetzt von Gott. Deshalb sind auch die ganzen Wahlverfahren. Das ist schön und gut, das ist wichtig, aber wenn man da als betende Gemeinde drauf vertraut, dann führt der Herr denjenigen, der kommen muss. Das ist das wirklich ganz Tolle halt, nicht? Also das ist was ganz Wunderbares. Interessant in der Bibel ist, dass diese Berufungen nicht immer so glatt laufen. Man muss ja also, wenn man sich das vorstellt, es gibt einen lebendigen Gott. Ich bin nur so ein kleines Stückchen Gewürm und der spricht mich an. Ja, stellen Sie mal vor, Angela Merkel stand bei Ihnen morgens um 9 Uhr an der Tür, würde klingeln, würde sagen, mit dem gesamten Misterfolge, würde sagen, wir haben eine Bitte, wir würden Sie mal bitten, ob Sie nicht für die Bundesrepublik Deutschland ein Gedicht schreiben würden, irgendein Vierzeiler. Wir warten auch so lange, bis Sie fertig sind. Dann würde man sagen, irre, also da wird man alles lassen, da wird man jetzt so ein Gedicht schreiben. Jetzt mal angenommen, ja, blödes Beispiel, aber das wäre uns ja klar, was ist denn das für eine Bitte, wenn wir diesen Dienst, wenn das jetzt wichtig wäre, auch wenn wir das nicht verstehen würden, weil wir ja gar kein, aber wir würden jetzt dieses Gedicht schreiben, weil ja Frau Merkel da wäre, nicht? Die spricht uns an, die Bundeskanzlerin und der Finanzminister steht da im Rollstuhl und wer auch immer noch dabei ist, ja. Aber jetzt stellen wir uns vor, der allmächtige Gott spricht uns an und sagt, hör mal mit dir, du bist wichtig. Und da sagt man in der Bibel, das sagen die Leute erstmal, also, hoppla, da kommen wir gleich noch zu. Die haben Einwände, also die sagen nicht begeistert, super, dass ich das machen kann, jetzt aber sofort los, sondern da geht es immer los, die sind immer am Diskutieren halt, nicht? Also bei Jeremia halt nicht, also ich bin zu sündig halt nicht, über Jesaja, Jeremia, ich bin zu jung, das werden wir gleich lesen. Mose, der haut richtig rein mit seiner fünffachen Ausrede halt. Bei Paulus war es jemand anders, der erklärt hat, der ist überhaupt gar nicht, also da auch da immer wieder Einwände halt, nicht? Und das ist tatsächlich auch das, was wir in unserem persönlichen Leben erzählen. Das Tolle ist, dass die Bibel da ganz offen ist und genauso schildert, wie das bei Menschen ist. Die hören klar den Ruf, die Leute, und tun es nicht. Ja? Die haben 1000 Ausreden und dann läuft es eben nicht. Ich habe das schon so häufig erlebt, wenn mir Leute erzählt haben, oh, ich habe den Ruf gehabt. Ja, ich sage, wieso bist du nicht hingegangen? Ja, passte wegen meiner Frau nicht. Ich habe den Ruf gehabt, ja, aber dann war die Firma doch, da habe ich gedacht, wie kann ich das denn? Die erzählen dir ganz klar, die erzählen dir wirklich ganz klar, die Leute halt nicht. Ich habe den Ruf gehabt und sagen, ja, aber ich wusste dann doch nicht, wie das gehen würde und ob ich nach 2 Jahren wieder in meinen alten Job zu reinkomme. Da sage ich, Leute, das kann ja nicht wahr sein halt nicht. Wenn der Herr beruft, ne, da kann es nichts Wichtigeres geben, da kann ich nur sagen, los und marschieren. Und das Einzige, was wichtig ist bei der Berufung, dass man treu zum Wort steht. Dass man auf das, was der Herr sagt, dass man das wirklich umsetzt, dass man das wirklich abarbeitet halt. Der sagt es, ich tue es halt nicht. Der sagt es, ich mache es, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn es Nachteile bringt, auch wenn das vermeintlich weltlich nicht so klug ist, dass man das abarbeitet. Die Missachtung des Wortes Gottes. Und wenn man dann sagt, im Dienst, so nach dem Motto, ich bin zu dem Dienst berufen, Gott wollte es eigentlich so, aber ich mache mal anders. Das haben wir ja bei Saul schon gesehen halt nicht. Dann verliert man die Berufung. Wenn man auf einmal eigene Wege geht und meint, sein Amt oder das Berufen, in dem man steht, das zu eigenen Nutzen auszufüllen, das ist etwas, wo kein Segen drauf liegt halt, nicht? Das ist wichtig, dass man in der Berufung dann im und unter dem Wort steht. Und ich habe geschlossen hier diese kleine Ausführung mit einem Wort des bayerischen Landesbischofs Hermann Betzel, schon 100 Jahre tot, aber ich sage immer wieder, ganz toller Mann, sehr lesenswerte Predigt, ein ganz wunderbarer Mann, hat gesagt, unsere Kirche leidet nicht so sehr an dem Mangel an berufenen Mitarbeitern, als vielmehr an der Fülle der unberufenen Mitarbeiter. Das ist ein ganz großes Problem. Also wenn man über Berufung nachdenkt, halt, haben wir hier das Grundproblem unserer evangelischen Kirche in Deutschland benannt. Da sitzen Leute, das sind tolle Theologen mit Doktortitel und weiß der Kuckuck alles, was nicht. Aber die sind nicht berufen zu dem Dienst. Wenn du die fragst, was ist denn deine Berufung, dann sagen die, du bist ja so ein Biblizist halt, nicht? Das ist doch Quatsch, nicht? Da glauben die gar nicht dran, dass es sowas gibt, nicht? Und die üben Dienste aus, nicht? Die sind Professoren, bilden Pastoren aus. Die haben den Pastorendienst, die sind zum Teil Bischöfe in den Landeskirchen, glauben nicht an die leibliche Auferstehung Jesu Christi halt, nicht? Das ist eine Katastrophe. Nicht berufene Leute halt, nicht? Die das Dienst, also das ist übrigens auch das Problem von Jeremia gewesen halt, nicht? Da sprangen haufenweise nicht berufene Propheten um den König und die Könige rum und haben den allen möglichen Dreck erzählt, nicht? Aber der wahre Prophet, nicht, der kommt, nicht, der kommt mit seiner Botschaft nicht durch, weil die anderen ihn voll sülzen, den König, das werden wir erleben, halt nicht, voll labern halt nicht und den verführen halt nicht zu ganz anderen Dingen halt nicht. Nicht berufene Leute, das ist und war im Alten Bund, im Neuen Bund, zu Zeiten Luthers, zu Zeiten Hermann Betzels und heute das Grundproblem der Kirche, nicht berufene Glieder. Nicht die Leute, die außen rumstehen, in der kommunistischen Partei schreien, wir sind Atheisten, wir müssen die Kirche verfolgen. Das ist nicht das Problem. Das ist manchmal nicht ganz angenehm, wenn die an die politische Macht kommen. Unser Problem sind die nicht berufenen, unberufenen Mitarbeiter. Aber wir beschäftigen uns jetzt mit jemandem, der eine klare Berufung hat, als ganz klarer Mitarbeiter unseres Herrn. Nämlich mit dem Jeremia und wir hören auf die ersten 12 Verse. Seine Berufungsgeschichte, eine gewaltige Sache. Dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin. Zu ihm geschah das Wort des Herrn zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Herrschaft. Und hernach zur Zeit Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis ans Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis Jerusalem weggeführt wurde im 5. Monat. Hier wird schon mal die ganze Spanne geschichtlich umrissen, von wann bis wann eben Jeremia gewirkt hat. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Und es geschah des Herrn Wort zu mir, Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich siehe einen erwachenden Zweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Ich habe uns 7 theologische Schwerpunkte aus dieser Berufungsgeschichte Jeremias mitgebracht. Und das erste ist das Geschehen des Wortes Gottes. Das lesen wir insgesamt 3-mal in diesem Text hier, einmal im Vers 2. Da heißt es, und es geschah des Herrn Wort zur Zeit Josias, und dann wird hier alles auferzählt, noch all die anderen Könige kommen halt nicht, bis er weggeführt wurde im 5. Monat. Und dann heißt es, und des Herrn Wort geschah zu mir. Und ganz zum Ende heißt es dann nochmal im Vers 11, und es geschah des Herrn Wort zu mir. Jetzt habe ich Ihnen hier auf dem Zettel hinten so ein paar kryptische Buchstaben hingeschrieben, halt, nicht? Dass wenn Sie das müssen Sie von rechts nach links lesen, das ist Hebräisch. Das heißt Haya Debar Yahweh Al. Das ist die sogenannte Wortereignisformel. Wortereignisformel. Es geschah das Wort. Es geschah das Wort. Und das finden wir immer und immer und immer wieder beim Propheten Jeremia, aber auch in den gesamten Berufungsgeschichten der Propheten immer wieder, es geschieht das Wort. Man nennt das also bei den Theologen die Wortereignisformel, das Wort geschieht. Ich habe Ihnen das jetzt einfach mal aufgeführt, jetzt hätte ich hier wirklich 3 Seiten voll machen können. Aber nur mal sehen, dass Sie mal sehen, wo das überall vorkommt. Joel 1, dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Joel, dem Sohn Petuels. Oder Hesekiel 1, Vers 3, da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel, dem Sohn Busis. Hosea 1, dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea. Jona 1, es geschah das Wort zu Jona, dem Sohn Amittais. Micha 1, Vers 1, dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Micha aus Moreshet. Dies ist das Wort, Zephania 1, Vers 1, dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Zephania, dem Sohn Kuschis. Sacharja 1, im 8. Monat des 2. Jahres des Königs Darius geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohn Berechias. Immer wieder, ich habe dann nochmal zweimal Hesekiel und das Wort des Herrn geschah zu mir. Oder Hesekiel 13, 3, das ist dann die Botenformel, so spricht der Herr, das ist was anderes halt, also, aber das sind immer so Standardworte, entweder der Botenspruch, also so spricht der Herr, um das zu legitimieren, oder es geschah das Wort. Das sagen die Propheten immer wieder, dass vorher etwas an ihnen passiert ist. Es geschieht etwas an ihnen. Das Wort geschieht zu den Propheten. Das Wort geschieht an den Propheten. Und das Wort, das wissen wir, ist Gott. Und deshalb habe ich Ihnen oben das auf Hebräisch abgedruckt, auch wenn Sie das jetzt vielleicht nicht gucken, wenn Sie mal nach ganz rechts ans Ende gehen, dieses erste Haya, Debar, das ist das Wort, nicht Debar, und dann heißt, steht da Jahwe. Und dann sehen Sie von diesen 3 Buchstaben und Jahwe, das ist fast dasselbe. Haya, also Jahwe, dieses Wort, ich werde sein, der ich sein werde, und Haya, das hat denselben Stamm. Also geschehen und Jahwe, das ist ja die Frage, was heißt Jahwe, Luther übersetzt das, ich werde sein, der ich sein werde, ich werde mitgehen, das heißt, ich werde mich als der erweisen, der ich sein werde. Dieses Geschehen, nicht, das ist der lebendige Gott, der nicht etwas Totes ist, sondern der geschieht. Und so ist es eben im Wort halt. Es geschieht, nicht dieser Gott ist geschehen. An den Propheten halt, das Geschehen des Wortes Gottes, das ist ganz, ganz wichtig, das ist entscheidend für einen berufenen Mann, dass an diesem berufenen Mann zuerst das Wort Gottes geschieht. Richtig geschieht, dass der Herr den zurüstet, dass er den verändert, dass er ihm natürlich auch das Wort gibt. Und das setzt den Propheten, den berufenen Mann, in die Lage, überhaupt vollmächtig zu predigen. Wo das nicht passiert, da können die theologischen Lieder gesungen werden, wie sie wollen, da können die dollsten gesellschaftlichen, rhetorischen Dinge gesagt werden, aber da ist keine Vollmacht. Wort Gottes muss zuerst geschehen, denn das tut Gott. Und deshalb ist das so, da liegt die Bibel unglaublichen Wert drüber. Das ist immer wieder bei Jeremia, immer wieder, wenn Sie das lesen, auch bei den anderen Propheten. Es geschah das Wort Gottes, das geschieht. Und das ist auch wichtig, auch bei jeder Predigt, die stattfindet halt, nicht am Prediger, wenn der sich vorbereitet, dass an ihm zunächst einmal das Wort geschieht, dass Gott an ihm wirkt. Jeder Prediger muss erster Hörer der Predigt sein. Das heißt, wenn ich mich auf die Kanzel stelle, und nicht nur ich, jeder Prediger, dann muss erst Gott zu mir gesprochen haben im Geist. Das Wort muss geschehen sein. Ich muss über den Text gebetet haben, ich muss gelesen haben, ich muss gefragt haben, Gott, was soll ich denn sagen, was sind die Dinge, ich stelle mich zur Verfügung. Und dann, das heißt, das ist das Erste. Und so geht das auch hier los bei der Berufung. Damit jemand in seiner Berufung stehen kann, muss an ihm Gottes Wort, da muss Gott Geschehen passiert sein, das Geschehen des Wortes Gottes. Es ist, wenn Sie zu Hause Kaffeetafel haben, laden Gäste ein und wollen mit der Kanne ausgießen, dann müssen Sie die Kanne voll machen. Wenn die nicht voll ist, dann ist das eine peinliche Veranstaltung. Und genauso ist es für den Mann Gottes, wenn der nicht gefüllt ist, bewegt ist, wenn das Wort Gottes an ihm nicht geschehen ist, dann kann er nichts weitergeben. Da kann er irgendwie, können sie auch so tun, als ob, nicht so die Geste machen. Da kann man das spielen, aber dann ist es das nicht. Das ist das Wichtige halt, nicht das Geschehen des Wortes Gottes halt. Und wie gesagt, in diesem Text, allein in der Berufungsgeschichte hier dreimal, nicht, dass dreimal hier gesagt wird, zu ihm geschah das Wort des Herrn halt, nicht. Und das Herrn Wort geschah zu mir, Vers 4. Und in Vers 11 wieder, und es geschah das Herrn Wort zu mir. Das ist entscheidend für den Dienst des Propheten, nicht nur für Jeremia, aber hier eben ganz wichtig. Und das war das Erste, was ich Ihnen sagen und euch sagen wollte halt, nicht, dass das Wort Gottes geschieht. Übrigens auch das nochmal, das Geschehen des Wortes Gottes, das ist zwar natürlich etwas Aufgeschriebenes, das ist natürlich auch, wenn ich so will, Buchstabe, aber da, wo Glaube zum toten Buchstaben wird, wo wir nur noch Richtigkeiten nachplappern wie die Pharisäer, da ist Glaube tot in sich selber. Wort Gottes geschieht, ist lebendig. Das ist das Entscheidende. Wort ist lebendig. Das ist ganz wichtig. Das Wort Gottes offenbart sich uns. Da passiert etwas, weil uns Gott im Wort entgegentritt. Das ist das, was hinter diesem gesamten großartigen Begriff hier steht. Nicht also, dass hier das Wort Gottes geschieht. Zweiter theologische Schwerpunkt, den ich hier rausgesucht habe aus dieser Berufungsgeschichte, das ist die Auserwählung Gottes. Die Auserwählung Gottes. Es wird hier ausdrücklich betont, was Gott zu Jeremia sagt. Gott sagt: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. Nicht? Also das muss man sagen, noch bevor es dazu gekommen ist, dass in der Mutter Jeremias, ihren Namen wir nicht kennen, den Vater kennen wir halt nicht, der heißt Hilkias. Also Hilkia, und noch bevor die beiden Mann und Frau wurden und einen Sohn gezeugt haben, kannte Gott Jeremia, als er noch gar nicht da war. Da war ja noch nichts, da waren ja nur die Eltern. Und der Embryo oder die befruchtete Samenzelle war noch nicht da. Aber bevor das war, kannte Gott schon diesen Jeremia. Das sagt er hier. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. Und das ist auch wieder ein tolles Bild zu sagen, im Mutterleibe bereitet. Ich habe dich im Mutterleib bereitet. Gilt übrigens nicht nur für den Jeremia, gilt für uns alle. Wir wurden im Mutterleib bereitet. Ja? Sie wissen das, wie das aussieht mit den Abermillionen von Spermien und was da alles biologisch passiert mit der Mutterzelle. Das kann man alles biologisch beschreiben, nicht? Aber Gott bereitet uns im Mutterleib zu. Und das hat er hier gemacht auch, nicht? Er hat diesen Jeremia gekannt, noch bevor er wurde. Und hat ihn dann bereitet und dann kommt es und sonderte dich aus, ehe du denn von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Das heißt, ausgesondert zum Dienst. Der war noch nicht mal auf der Welt, da war ganz klar, was Gott ein Masterplan. Ich sage ja immer wieder, Gott hat für jedes Leben einen Masterplan. Nicht nur für den Jeremia, nicht nur für den Paulus, nicht nur für den Petrus. Der hat auch für unser Leben einen Masterplan. Aber hier wird das nochmal ganz deutlich. Hier ist der Masterplan. Du sollst Prophet sein für die Völker, nicht mehr und nicht weniger. Was ist das für eine Auserwählung? Ein Wahnsinn. Nochmal, der muss es mit einem hohen Preis bezahlen, aber das ist das, was er sein darf. Prophet für die Völker. Wow. Wahnsinn halt, nicht? Ich bestellte dich zum Prophet für die Völker. Und das ist, wie gesagt, Auserwählung, von der die Bibel immer wieder spricht. Ich habe uns einige Bibelstellen mitgebracht. Psalm 139. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Das ist ja auch wieder, ich habe am Sonntag darüber gesprochen, also nicht, wir sind alle gebunden an die Erde, gebunden in den Tod, nicht? Wir sind Erde, nicht? Ich wurde unten in der Erde gemacht. Also die Menschen damals, die konnten das gar nicht verstehen, also vor 2500 Jahren, wenn es da hieß, unten in der Erde gemacht. Heute wissen wir nicht, nämlich mit den Atomen und alles, wie uns das zusammensetzt und dass wir wieder zur Erde werden, halt wie das alles entsteht. Nicht? Und bevor das passiert, ehe du gemacht wurdest, da kannte ich dich nicht. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in ein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen noch keiner da war. Auch hier wieder, genau diese Auserwählung, auch die Vorherbestimmung eines Lebens halt. Und auch diese Erwählung, Johannes 15, als er zu seinen Leuten spricht, halt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Zu wissen, wir sind Auserwählte Gottes, Herausgerufene. Nicht wir haben gesagt, uns gemeldet, wir würden gern dabei sein, sondern Gott hat uns herausgerufen halt nicht und er hat uns erwählt. Bei der Berufung des Paulus eben haben wir ja diese Geschichte gelesen, wie das angefangen hat, da heißt es dann weiter, doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierhin erschienen ist, dass du wieder sehen wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt würdest. Und das haben wir immer wieder in der Bibel, die ganz große Auserwählung erfahren. Auch Paul, was ist das für ein Auserwählter? Nicht? Was durfte der alles tun? Und der durfte so viele Bücher schreiben, die in die Bibel gekommen sind. Was hat der Herr durch ihn gewirkt? Aber was hat er auch Leid tragen müssen? Halt? Das eine geht zum anderen dazu. Halt, nicht? Je eher, das ist eine Sache, Leute wollen ja immer gerne die Chefs sein. Halt, nicht? Aber je mehr du Chef im Reich Gottes wirst, je mehr du Vollmacht bekommst, nicht? Desto mehr musst du bereit sein, Leid zu tragen. Das eine geht nicht ohne das andere. Also das heißt nicht, du bist dann irgendwie der ganz große Macker, der ganz große Erzbischof oder der ganz große Pastor und dann ist alles nur Halleluja singen, ganz im Gegenteil. Je mehr Vollmacht Gott dir schenkt, desto mehr wirst du auch von Widersacher angegriffen. Das ist eine ganz klare Sache. Das hält sich die Balance und desto intensiver wird auch die Leideserfahrung sein. Epheser 1, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Also da spricht Paulus von der gesamten Gemeinde. Dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Auch hier wieder klar, die Erwählung und die Vorherbestimmung. Epheser 2, diese Stelle zitiere ich ja häufig, nicht nur, dass wir erwählt sind und vorherbestimmt sind, auch die Werke, die wir tun, nicht, dass wir uns nichts drauf einbilden, sondern genau das sagt Paulus hier, also alles, was ihr tut, wenn es denn gut ist, hat der Herr sowieso schon zuvor vorbereitet. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Auch hier wieder Masterplan, nicht nur, dass er uns berufen hat, sondern der stellt eben auch dann die guten Werke an die Seite unseres Weges, dass wir die einfach nur noch mitnehmen können. Oder auch im Petrusbrief, 1. Petrus 1, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, in der Provinz Asien und Pythien, die Gott, der Vater, ausersehen hat, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Beschränkung mit dem Blut Christi, Gott gebe euch viel Gnade und Friede. Also Auserwählung Gottes, das passiert. Gott erwählt. Erwählt zum Dienst. Er sagt klar, wer das tut. Das ist Berufung. Er sagt, warum er manche Leute nimmt, warum er Olaf Latzel, Pastor in St. Martini, sagt, das kann ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Gott weiß das halt. Warum er gewisse Dinge tut, warum er gewisse Leute wünscht, keine Ahnung. Gott tut es, das ist sein ewiger Ratschluss. Und wenn wir damit konfrontiert sind, da geht nicht die Frage so nach dem Motto, wir wollen mit dir darüber diskutieren, was denn jetzt gut oder was recht ist, sondern zu sagen, man hat dann einfach das anzunehmen und das zu tun, was immer das auch sein sollte. Aber dazu zwingt uns Gott nicht hinein. Da lässt er uns offen, da habe ich noch den letzten Punkt mitgebracht. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von ihm taufen, in Bezug auf Jesus. Sie ließen sich nicht von ihm taufen, halt. Sie haben sich abgewandt halt, nicht? Sie haben sich abgewandt, da hat Gott einen anderen Plan, aber er zwingt nicht hinein, wie bei dem verlorenen Sohn. Er bietet es an, das ist der Masterplan, aber er hat trotzdem noch den freien Willen. Das ist ja das, was wir immer wieder sagen. Das sind die beiden Dinge, die Bibel sagt, sowohl die Vorherbestimmung, sowohl die Auserwählung, die Erwählung und trotzdem noch der freie Willen. Dinge, die wir nicht übereinander kriegen, aber die Bibel als solches, als beides bezeugt, dass es die Wahrheit ist. Dritter Punkt, dritter theologischer Schwerpunkt hieraus ist der Widerstand des Propheten. Also ganz klare Berufung. Also nach so einem Auftrag, da kannst du normal nicht mehr zucken, wenn der Herr doch kommt. Und trotzdem, Jeremia zuckt halt nicht. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Er widerspricht. Und damit ist in einer guten Tradition, denn es wird immer widerstanden halt, nicht? Das ist ganz häufig so, dass die Leute widerstehen halt nicht, dass die nicht direkt mitmachen. Der große Mose halt nicht. Ich habe da mal drüber gepredigt, über diesen fünffachen Widerstand bei Mose. Und das Tolle ist, dass die Bibel das genauso sagt. Dieser großartige Mann, der hinterher so viel Gutes getan hat, nicht? Aber wie der sich ziert, nicht? Wie der sich ziehen lassen muss halt, nicht? Aber wie Gott alle Argumente wegwischt. Da fragt man sich, warum berichtet Gott das denn so? Nicht? Er hätte es doch auch anders machen können. Es ist wichtig, wichtig, weil der freie Wille des Menschen dabei ist. Und das ist auch unsere Sache. Wir können Ja oder Nein sagen. Und wir kommen genauso mit diesen selben Mistausreden, wenn Gott uns beruft, aber genauso wischt er die auch weg halt, nicht? Da arbeitet erstmal mit seiner persönlichen Minderwertigkeit, nicht? Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe? Wer bin ich denn halt, nicht? Und Gott sprach zu ihm: Ich werde mit dir sein. Nicht? Das Einzige, was ich werde mit dir sein. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mit dir sein. Der Beistand, kommen wir gleich noch zu, nicht? Das ist auch so eine Sache. Ich kann das doch nicht, nicht? Ich habe so einen Ruf gehört, ich kann das doch nicht persönlich. Das klingt erstmal so nett, nicht? Auch hier bei Jeremia, ich bin doch zu jung. In Wirklichkeit ist eine Ausrede. Ist eine Ausrede, spielt keine Rolle, ob du zu jung bist oder zu alt bist. Wenn Gott beruft, hast du zu marschieren. Zweite Ausrede bei Mose, theologische Beschränktheit, nicht? Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, wer ist euer Gott, der mich zu euch gesandt hat? Und sie mir sagen: Wie ist dein Name? Was soll ich denen denn sagen halt, nicht? Was soll ich denen denn erzählen? Ich habe doch theologisch gar nichts drauf, nicht? Und sagt Gott halt nicht, offenbart ihm seinen Namen halt nicht. Das sollst du ihnen sagen, nicht? Da argumentiert er so nach dem Motto: Ich bin doch gar nicht schlau genug halt nicht. Geht doch gar nicht. Theologische Beschränktheit. Dann dritte, das ist ja auch mal wieder bei uns so drin, nicht? Prognostizierter Misserfolg, bringt doch gar nichts. Also diese Idee, die Sie da haben, Pastor Latzel, funktioniert nicht. Also da bin ich nicht dabei. Nee. Mag ja sein, dass das von Gott ist, aber da bin ich schlauer. Da mache ich mal nicht mit halt nicht. Mose antwortete und sprach: Siehe, Sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Ja? So argumentierte große Mose, nicht? So, das ist doch vollkommen egal. Und selbst wenn Sie nicht glauben, nicht? Wir arbeiten nicht ergebnisorientiert, wir haben auftragsorientiert. Das ist nicht unser Problem, wenn die Leute nicht hören wollen, nicht? Und wenn ich eines Tages, ich sage das ganz deutlich, hier in der Martini-Kirche sitze und sitzen noch zwei Leute in der Kanzel, nicht? So, solange ich das Wort Gottes klar sage, dann, wenn die anderen verstockt worden sind, bitte, dann ist es so gewesen halt, nicht? Wenn der Herr das so sagt, das ist ja der Auftrag von Jesaja. Auch hier, nicht? Sie werden mir nicht glauben. Da muss Gott ihm hier die Zaubertricks geben. Er gab ihm einen Stab, wirf ihn auf die Erde, nicht? Und dann mit der Schlange, das werden sie nicht. Also, aber das ist immer prognostizierter Misserfolg, nicht? Sie werden mir nicht glauben, hat doch gar keinen Wert, nicht? Ich gehe zwar gerne hin, mache ich ja, Herr, aber das sage ich dir jetzt schon, lieber Gott, halt nicht, die werden mir nicht hören, ne? Ja gut, dann lassen wir es am besten bleiben, Mose, ne? Bleiben wir zu Hause, Volk Israel bleibt bis heute in Ägypten drin, nicht? So ist das so, aber das ist das Tolle, so denken wir ja auch. Bringt ja eh nichts. Wenn wir hier Evangelisation machen, jetzt nicht mit Lutz Schäufler, ja, was bringt es eh, damit ich dann meine Arbeitskollegen einlade, nicht? Die kommen doch sowieso nicht, lasse ich direkt schon mal lieber bleiben halt, nicht? Wenn ich denen erzähle, die glauben mir doch nicht, ne? Das ist genau unsere Ausrede, nicht? Die Bibel sagt das ganz genauso. Dann der beschränkte Intellekt, das ist auch wieder so was ganz Nettes zu sagen. Also, wenn ich ja wie Sie sprechen könnte, Pastor Latzel, halt, dann würde ich ja auch machen, aber ich habe ja leider in Anführungszeichen nur Volksschule oder irgend so ein Blödsinn halt, nicht? Mose hatte, sage ich auch mal, der hatte auch nur Volksschule, der war nicht in Marburg auf der Universität, nicht? Aber den hat er gebraucht halt, nicht? Mose sprach zum Herrn: Ach Herr, ich bin nicht beredet von jeher halt, nicht? Auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge halt, nicht? Gott sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Wer hat dem Stummen oder Tauben, Sehenden und Blinden gemacht? Habe ich es nicht getan, sagt der Herr, so geh nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Nicht? Das ist das Tolle, nicht? Gott gebraucht uns dann halt, nicht? Sondern auch dem Motto, wenn wir denken, wir haben da nicht die richtigen PS, nicht die richtige Rhetorik. Gott spricht durch unseren Mund. Und die fünfte, und das ist das absolut Schärfste. Das finde ich bei Mose so klasse, auch die Bibel, das sagt halt nicht, zu sagen, die eigene Lustlosigkeit, ne, nachdem alles andere nicht verfangen hat, nicht? Also die vorgeschobene, oh, demütig, ich bin ja nicht schlau genug, halt, ich habe es theologisch nicht drauf, halt, und dann auch der prognostizierte Misserfolg, dann die eigene Lustlosigkeit halt, nicht? Mose aber sprach zu ihm: Mein Herr, sende wen du willst. Das spricht mit dem lebendigen Gott und sagt knallhart: Sende wen du willst, ich habe keinen Bock. Ich bleibe lieber hier bei meinem Schwiegervater, bei meiner Frau, hüte weiter die Schafe. Da wurde der Herr sehr zornig und sprach: Weiß ich denn nicht? Also das ist der Punkt sozusagen. Und das ist ja bei uns auch manchmal so, nicht? So nach dem Motto, wir wissen selber, dass das alles vorgeschoben ist und in Wirklichkeit haben wir einfach keine Lust, nicht? Das ist zu beschwerlich, kostet zu viel Geld halt nicht und wir denken, ach meine Güte, keine Lust, da bleiben wir lieber am Sofa sitzen halt nicht. Das ist so Berufung, so ist es bei Berufung, ne, nochmal, und das, wenn man das ausgedacht hätte, nicht, also das weiß ich, die Bibel, sowas kann es ja kein Mensch ausdenken, nicht, zu sagen, so arbeitet der Mann Gottes, nicht, der geht dagegen und dann wird er losgeschickt, aber erstmal ist das ein richtiges Ringen und wie gesagt, aus seinem eigenen menschlichen wäre der nie nach Ägypten losgezogen halt, nicht? Aber Gott muss ihn richtig packen halt, nicht? Und das ist eben auch bei Jeremia so. Der kommt mit dem ich bin zu jung, nicht? Immer wieder die Ausreden, erstmal so dieses Zögern. Man hört das, man versteht das zwar, aber man will dann doch nicht. Aber wie gesagt, wenn Gott spricht, dann wirklich Hacken beieinander schlagen und tun. Dann der dreifache Auftrag des Herrn. Marschieren, predigen, Furchtlosigkeit. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, predigen alles, was ich dir gebiete, fürchte dich nicht vor ihnen. Das ist ein ganz tolles Wort. Das ist also, wenn ich mal bei einer Ordination demnächst dabei bin, dann nehme ich das mit und sage das zu, nicht? Weil das im Prinzip genau das der Programm für jeden Pfarrer ist, nicht? Für jeden Christen ist, nicht? Marschieren, hingehen, nicht? Hingehen zu den Leuten, nicht? So wie es übrigens Jesus, habe ich mitgebracht, hier im Taufbefehl nochmal gesagt hat. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gehet hin, mache zu Jüngern alle Völker halt, nicht? Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, auch hier wieder das Predigen halt, nicht? Marschieren, predigen. Und Furchtlosigkeit halt, nicht? Fürchte dich nicht vor ihnen, nicht? Das ist ganz wichtig. Fang nur nicht an, auf die Menschen zu gucken, was denen gefällt oder wo die dich kritisieren können, sondern bleib in der Furcht vor mir, nicht? In der Furcht des Herrn. Fürchte dich nicht vor ihnen, das ist ganz wichtig. Nicht nur hingehen zu den Menschen, klar das Wort Gottes sagen, auch nicht in Menschenfurcht fallen, das ist ganz wichtig. In diesem Punkt, das werden wir sehen, ist Jeremia ganz groß. Der erlebt, was es heißt, Menschenfurcht auch zu haben. Aber der kennt auch Gottesfurcht. Der muss sich immer wieder entscheiden. Nicht? Die Leute trachten ihm am Leben, die eigenen Verwandten, wir werden das lesen halt. Und er entscheidet sich, nicht auf die Menschenfurcht zu hören, sondern zu sagen, ich fürchte Gott mehr als das, was Menschen mir tun können halt. Nicht? Und das ist wichtig für jeden berufenen Diener Gottes halt zu sagen. Nicht? Nicht nur, dass er hingeht zu den Leuten, dass er predigt, sondern dass er auch nicht darauf guckt, dass er menschenfürchtig wird. Nicht, dass er sagt, ich tue, was die wollen oder habe Angst vor dem, was die vielleicht sagen könnten, wenn ich das Wort Gottes jetzt sage und deshalb mache ich hier einen Schnitt und da einen Schnitt und da einen Schnitt, sondern zu sagen, wirklich Furchtlosigkeit. Nicht? Das ist der dreifache Auftrag, den Jeremia hier bekommt. Und dann kommt der fünfte Punkt, der fünfte theologische Punkt, die Zusage des Herrn. Ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Das ist die Zusage des Herrn des Mitgehens. Nicht mehr und nicht weniger. Das kriegen immer wieder die Männer und Frauen der Bibel gesagt. Ich werde bei dir sein, nicht mehr und nicht weniger. Eben auch bei Mose. Ich werde bei dir sein. Ja, wie mehr nicht? Nicht noch 20 Legionen, Haufen Geld, 3 Ärzte und eine gute Rentenversicherung, dann bin ich ja bereit. Nein, das Einzige, was Gott sagt, ich werde mit dir sein. Aber mehr braucht's auch nicht. Wenn dieser Gott wirklich Schöpfer Himmels und der Erde ist und wenn der mich gemacht hat unten in der Erde, bevor ich im Mutterleib war, und wenn der mir sagt, ich gehe mit dir, dann brauchst du nichts mehr, gar nichts mehr, weil das alles ist. Das ist so wenig und doch alles. Und mehr ist es der Gemeinde Jesu nicht gegeben. Die Zusage Gottes des Mitgehens. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, nicht? Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Mehr braucht es nicht. Wenn Gott da ist, ist alles getan. Das ist aber auch wichtig dann für die Berufung, dass Jeremia entsühnt wird. Das ist auch immer wieder Motiv bei den Berufungsgeschichten, dass die Männer, bei Jesaja haben wir es gesehen, nicht, der wird mit den Kohlen belegt, nicht, dass er entsühnt wird. Der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Er säuberte, das ist ein Bild für die Säuberung. Da, wo jetzt die Hand Gottes ist, da ist ja Reinheit. Nicht? Er hat ihn entsühnt. Nicht? Dieser Mund, der sonst auch vielleicht Schandwort oder sonst was gesagt hat, der ist entsühnt. Halt. Das ist etwas ganz Wichtiges. Halt. Zu sagen, die Entsühnung, die durch den Herrn passiert bei der Berufung, halt. Ein ganz wichtiger Moment. Auch bei Paulus. Nicht? Saulus muss erst richtig in diese Blindheit reingeführt werden. Nicht? Der muss wirklich, womit wir begonnen haben, nicht? Als er da vor Damaskus ist, halt nicht. Da muss er tief vor der Taufe seine Schuld, wird damit konfrontiert halt. Übrigens, das wird er zeitlebens während seines Dienstes immer wieder mit der Schuld, seiner Verfolgung, seiner Ermordung der Christen konfrontiert, damit er immer wieder sich demütigt vor Gott. Wir müssen immer wieder als berufene Menschen uns durch Gott entsühnen lassen, damit wir wirklich dann auch in Vollmacht für den Herrn tätig sein können halt, nicht? Und das ist das letzte Punkt aus dieser Geschichte, den ich mitgebracht habe halt, nicht? Die Vollmacht durch den Herrn. Wenn unser Mund entzündet ist, wenn wir halt nicht in Sünde stehen, dann kann Gott durch uns wirken. Dann können wir vollmächtig dienen. Das ist ganz wichtig. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Thema auch. Das habe ich Ihnen schon mal gesagt für meinen Dienst. Ich frage mich immer wieder danach. Das ist immer: Wie bekomme ich Vollmacht? Wie bekomme ich Vollmacht, dass ich wirklich vollmächtig predigen kann? Das ist etwas ganz Wichtiges halt. Also es kommt nicht auf irgendwelche Sprachgestalten oder sonst was an, sondern Vollmacht. Das kann nur der Herr schenken. Das kann nur der Herr schenken. Und ich habe mich mit Predigten beschäftigt, nicht von wirklich großen Predigern, wo ich immer gedacht habe, du wei, ey, das ist aber überhaupt nicht das große Programm, nicht? Das ist doch gar nicht jetzt so spektakulär halt, nicht? Und ich habe das auch schon gesagt, also da denkst du dir manchmal, das kann ich auch. Und vielleicht sogar einen Tacken besser halt, nicht? Da bin ich doch sprachlich stärker oder sonst was, nicht? Aber das hat damit nichts zu tun. Vollmacht ist eine Frage, die schenkt der Herr. Das hat nichts damit zu tun, dass wir sagen können, so wie im Deutschaufsatz, halt, also hier sind so viele jetzt Fremdworte oder das ist jetzt so verschachtelt gebaut, sondern die Vollmacht ist etwas, das schenkt Gott allein. Wir können viele Dinge tun, um Vollmacht zu blockieren halt nicht. Wir können an Sünde festhalten, alles, dann wirkt Gott nicht mehr. Aber wir können Vollmacht auch jetzt nicht irgendwie produzieren, so wie wir sagen halt, ich kann irgendwie eine Stromleitung hinlegen und drehe dann drei Lampen rein in die Stecker und dann habe ich Licht da. Nicht so geht Vollmacht nicht, sondern das ist eine freie Unverfügbarkeit, die tut Gott. Oder tut er auch nicht, aber Gott schenkt Vollmacht halt. Die schenkt er auch dem Jeremia, nicht? Und er sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst, bauen und pflanzen. Und es geschah das Wort des Herrn zu mir. Er bekommt die Vollmacht und die Dinge, die er sagt, die treten ein. Das ist Vollmacht. Der kriegt von Gott, das ist ja das, was wir häufig mit Prophetie verbinden, dass wir sagen, der sagt etwas, was 20 Jahre eintritt. Das ist ein kleiner Teil von Prophetie. Prophetie ist im Prinzip das wahre Wort sagt, nichts anderes. Und das ist das, was Gott hier sagt. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich bin es, der durch deinen Mund spricht. Nicht? Sie wissen ja, dass ich immer wieder sonntags immer wieder dasselbe sage. Nicht? Segne du selber reden und hören. Das ist nichts anderes als die Bitte um Vollmacht für die Predigt halt. Immer wieder deutlich zu machen, ich bin's nicht, ich kann's nicht, ich schaff's auch nicht, du musst es alleine tun. Und das muss auch immer wieder das Gebet der Gemeinde sein. Nicht nur für Pastor Latz, sondern für jeden Prediger, immer wieder zu bitten, zu sagen, schenk unserem Verkündiger die Vollmacht, dass er uns dein Wort sagen kann, dass es mich auch erreicht. Nicht? Das ist ganz wichtig. Die Gemeinde kann rausgehen, kann sagen, oh, der Pastor hat eine super Predigt gehalten. Halt, nicht? Aber die war nicht vollmächtig. Halt, ne? Da ist nichts passiert. Man hat trotzdem gesagt, aber es war keine Vollmacht. Das schenkt Gott. Und da kann man nur drum beten halt, nicht? Da darf man nur drum bitten halt, nicht? Und das ist das Entscheidende, dass es auf die Vollmacht ankommt. Das ist das, was Jesus getan hat, nicht? Als Jesus die Bergpredigt zu Ende redet, da heißt es in Matthäus 7, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Vollmacht ist das Entscheidende. Markus 3, er setzte die 12 ein, die auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussenden zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Auch das, alles aus einer Seelsorge geschieht, in Begegnung, nur durch Vollmacht. 2. Korinther 13 schreibt Paulus, deshalb schreibe ich euch auch dies aus der Ferne, damit ich nicht, wenn ich anwesend bin, Strenge gebrauchen muss, nach der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zu erbauen, nicht zu zerstören. Ich auch hier, ganz klar, Paulus hat Vollmacht, nicht diese Vollmacht, etwas zu tun durch den Herrn. Und das ist etwas, was Gott gibt, mit dem er den Dienst seiner berufenen Männer und Frauen auch dann bestätigt und bevollmächtigt. Das eben so 7 Punkte aus dieser Berufungsgeschichte, die ganz wichtig sind, die so ein Auftakt sind für das, was uns jetzt in den nächsten Stunden dann begleiten wird. Ja, wir haben ziemlich genau 8:30. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die uns über das Internet und über das Telefon zugeschaltet sind. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Seien Sie Jesus anbefohlen.